Danke vielmal. Es ist ein schöner Steilpass, dieser Eindruck, den wir heute Morgen hatten. Wir glauben, dass Gott zu uns spricht und das soll so eine Ermutigung sein für uns alle. Dieser Bibelvers aus dem 1. Timotheus. Seit etwas mehr als einem Jahr wohne ich im Tösfeld, das ist ein Quartier in Winterthur, und dort sind sie so richtig intensiv am Bauen. Das Quartier ist sich so richtig wunderbar am Entwickeln. Da hat es so alte, schöne Sulzerhallen und sie sind diese am Renovieren und Umnutzen, und nebeneinander schießen ganze neue Riesenwohnhäuser aus dem Boden, hunderte von Wohnungen entstehen. Und ich weiß noch, vor etwa sieben Jahren war das, bevor ich mit dem Theologiestudium begann, da arbeitete ich dort im Tösfeld als Baggerfahrer auf so einer Baustelle. Und jedes Mal, wenn ich heute immer noch in die FCG fahre, dann fahre ich an diesem Tor der Baustelle vorbei. Ich weiß noch, ich musste durch dasselbe Tor gehen vor 7 Jahren und sie sind immer noch dort am Arbeiten. Es stehen noch einige Häuser mehr seither. Aber mich fasziniert das jedes Mal, wenn ich dort an diesem Tor vorbeifahre und da stehen Lieferwagen bereit, um auf die große Baustelle zu gehen. Da hat es irgendwie einen Maler, einen Gipser, da hat es unterschiedliche Leute, die gemeinsam so Riesenhäuser hinstellen. Und mich fasziniert das. Ist jemand von euch auch aus der Baubranche? Es hat ein paar. Wunderbar. Vielleicht versteht ihr diese Faszination auch, die anderen vielleicht auch. Mich fasziniert das, da werden unterschiedliche Gaben gebraucht. Da gibt es so einen Maurer, der legt Fundamente, der baut da mit Beton und anderen Materialien. Da gibt es Architektinnen, die machen Pläne und treffen Abklärungen. Es gibt Zimmerleute, die bauen da so Holzfassaden und noch ganz viel anderes. Alle haben so ihr Fachgebiet, ihre Gabe und sie tragen das zu diesem Projekt bei. Ziemlich am Anfang der Bibel, da steht auch eine Geschichte über so einen Bau. Er kommt nicht so gut weg wie der Bau im Tösfeld, aber es geht um einen Bau. Und zwar um den Bau vom Turm von Babel und der ganzen Stadt. Wir lesen den ganzen Text dieses Vorhabens im 1. Mose 11. Ihr dürft vorne mitlesen oder selber mitlesen oder die Augen schließen und es euch einfach vorstellen. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land Shinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander: ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten: ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er: wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sprach er: ans Werk. Wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. Und so zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiter bauen. Darum heißt die Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Die Menschen, die sich damals aufmachten und sich in der Region des heutigen Iraks niederließen, die hatten eine Idee, eine Vision, eine riesige Vision, eine gigantische. Sie sagten zueinander: hey, ans Werk, lass uns anpacken, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen. Sie sammelten sich, die unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Gaben, und begannen diesen Turm zu bauen. Ganz normal auf jeder Baustelle. Ihre Vision, ihr Ziel, das hielt sie zusammen. Sie starteten, für alle, die Simon Sinek kennen, mit dem Golden Circle, sie starteten wunderbar, sie stellten das Warum in die Mitte und orientierten sich daran, starteten von dort. Warum sollten sie denn so eine Stadt bauen? Warum so einen Turm? Dieses Bauwerk würde sie weltbekannt machen. Durch diesen Bau, der kein Wohnturm war, sondern ein Tempel werden sollte, würden sie bis in den Himmel oder an den Himmel gehen und dort in die Regionen Gottes vorstoßen können. In ihrer Sprache, dem Akkadischen, heißt Babel Tor Gottes. Und dieser Turm sollte so eine Zikkurat werden, nennt man das. Eine Zikkurat. Ich zeige euch, was das ist. Das ist ein Turm, der etwa so aussieht. Der hat mehrere Etagen, geht immer weiter nach oben. Oben hat er ein Plateau. Und oben drauf steht dann dieser Tempel. Und so ein Ding wollten sie sich bauen, eine Zikkurat. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, einer Zikkurat, die heute noch im Iran besichtigt werden kann. Eine Ruine, der Tempel oben fehlt, weil es eine Ruine ist. Genau. Eine Zikkurat ist das Wahrzeichen einer Stadt und der dort praktizierten Religion. Die Menschen in Babel, die wollten sich so eine Zikkurat bauen, um sich selber Ehre zu machen. Und andererseits wollten sie in den Himmel, in Gottes Regionen vorstoßen, ihm möglichst nahe sein und ihm zeigen, was sie eigentlich drauf haben. Sie investierten relativ viel, damit sie diesen Bau erbauen konnten. Sie gingen nach oben und bauten mit ihren Gaben und investierten immer mehr und immer mehr, damit alles weiter nach oben wachsen kann auf dieser Baustelle und sie Gott beeindrucken können. Das Warum einte sie und mobilisierte die Menschen. Mit dem Turmbau in Babel stellten sie sich selbst in den Mittelpunkt. Und damals und heute, glaube ich, ist das eine unserer Kernherausforderungen als Menschen. Oder man könnte es auch anders sagen, eine der großen Sünden der Menschheit, dass wir uns selber in den Mittelpunkt stellen. Sich und sein Ego. Die Auswirkungen davon, wenn wir unser Ego ständig in den Mittelpunkt stellen, die, glaube ich, sehen wir täglich an Klimaerwärmungen, an sozialen Ungerechtigkeiten, an Rassismus und so weiter. Ich glaube, das sind deutliche Auswirkungen davon, wenn wir unser Ego uns selber in den Mittelpunkt stellen und nicht weiterdenken. Die Reaktion Gottes auf diesen Turmbau zu Babel ist meiner Meinung nach dann das stärkste Argument dafür, dass das Stolz, dass der Machthunger, der Egoismus dieses größte Problem der Menschheit ist. Er greift da relativ radikal ein. Er sah, wie die Menschen sich einen Namen machen wollten, wie sie Gott versuchten zu instrumentalisieren und zu beeindrucken. Und er sah, dass das Ganze nicht zum Leben führen wird. Und so verwirrte er sie, indem er ihnen viele Sprachen gab. Und im Hebräischen heißt dieses Babel, wir haben es im Bibeltext gehört, verwirren. Ganz im Gegensatz zu dem, was es eigentlich im Akkadischen heißt. Was die Menschen mit ihrem Egoismus erreichen wollten, das wurde für sie zum Gegenteil. Von ihrer Vision, ihrem Stolz und ihrem Machthunger und ihrem Turm erhofften sie sich die Einheit. Und ihr Stolz, ihr Machthunger und ihr Turm brachte ihre Zerstreuung. Dieser erste Versuch der Babylonier, der verhinderte Gott, und doch später wurde dann das Gebäude trotzdem gebaut. Jemand schaffte es. Und in einem Krieg wurde es dann wieder zerstört. Und dann kam Nebukadnezar, der zweite, wir kennen ihn auch aus der Bibel, und das ist archäologisch sehr gut belegt. Er baute diesen Tempel vollständig wieder auf. Wir lesen in der Bibel im Buch Daniel folgende rückblickende Selbstaussage von Nebukadnezar. Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe als meine Residenz? Mit meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht und habe damit meiner Größe ein Denkmal gesetzt. Was dieser Nebukadnezar fertiggebracht hat, ist wirklich beeindruckend. Ich meine, das ist ein gigantisches Haus. Ich habe mal die Daten, das ist wirklich archäologisch gut belegt. Kein Haus im Tösfeld ist so hoch wie dieser Turm. Das einzige Haus, das ziemlich gleich groß ist, ist das Sulzer Hochhaus in Winterthur. Das war ziemlich genau dieselbe Höhe. Und die Schützenwiesen nebendran, die ist nur ganz wenig größer von der Fläche, als dieser Turm war. Also das ist wirklich ein Riesenhaus, das er da hingestellt hat. Das ist eigentlich beeindruckend. Aber der Stolz, der Machthunger und der Egoismus, den spüren wir deutlich aus dieser Bibelstelle heraus. Und sie stürzten Nebukadnezar im nächsten Vers relativ drastisch. Der von ihm gebaute Tempel, der wird später dann von Xerxes wieder zerstört. Und wer kommt? Alexander der Große. Der findet, das ist eine gute Idee, so einen Tempel aufbauen. Das mache ich auch noch. Sich ein Zeichen setzen, aber er stirbt dann, bevor er das Projekt starten konnte. Aber er wollte es wieder aufbauen. Die Geschichte von Babel, die zeigt, dass Menschen, und da glaube ich, gehören wir auch dazu, diesen Egoismus, diesen Stolz und diesen Machthunger eigentlich wirklich umsetzen wollen. Da will sich jeder ein Zeichen setzen. Das blieb der letzte Versuch, diesen physischen Tempel aufzubauen. Heute steht dort einfach ein Loch. Aber sicherlich ist es nicht der letzte Versuch, dass sich Menschen einen Namen machen wollen, dass wir unsere Anerkennung suchen. Schauen wir nur in diese globalisierte Gesellschaft hinein, dann spiegelt das überall heraus. Wenn wir mutig unser eigenes Leben reflektieren und unser Handeln reflektieren, dann glaube ich, entdecken wir immer wieder solche Absichten. Der Versuch der Babylonier, der Bau dieser Zikkurat von Babel, der wurde zum Wahrzeichen der Überhebung der Menschen. In der Bibel gibt es eine weitere Geschichte, genau das Gegenteil von Babel. Es war etwa 50 Tage, ziemlich genau 50 Tage, nach der Auferstehung von Jesus. Und wie vermutlich jedes Jahr trafen sich die Leute, die Jesus nachfolgten, in einem Haus und feierten das jüdische Wochenfest, das Schawot. Und am Schawot, da studiert man die Tora, man feiert, man tanzt, man dankt Gott für seinen großen Segen. Und es bilden sich so kurlige Gemeinschaften mit unterschiedlichen Menschen. Da gibt es Familien, die nehmen Fremde dazu und Witwen und Waisen. Und alle sammeln sich, denn niemand sollte allein sein. Ich weiß nicht, wie sehr es diesen Jüngern nach Feiern war. Jesus war gestorben, dann war er auf einmal wieder da, er war auferstanden, er erschien ihnen und jetzt war er wieder weg und irgendwie waren sie jetzt wieder alleine. Es ist ein bisschen eine verwirrende Zeit. Und wir lesen im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, was dann geschah. Ihr dürft auch wieder mitlesen oder es euch bildlich vorstellen, wie ihr wollt. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Und plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in unbekannten Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in seiner eigenen Sprache reden. Sie sagten, wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Was an Pfingsten geschah, ist das genaue Gegenteil von dem, was in Babel geschah. In Babel stellte sich der Mensch mit seinem Egoismus ins Zentrum. Sie machten sich, um ein Projekt zu erreichen, eins und wurden durch viele Sprachen zerteilt auf der ganzen Welt. Und am Pfingsten stellt sich Gott ins Zentrum. Die Jüngerinnen und Jünger, die treffen sich gemeinsam, um ihm Dank zu bringen. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und zu einer Einheit. Und sie begannen in vielen Sprachen zu sprechen und daraus entstand noch eine größere Einheit. Gott bestimmte den Zeitpunkt von Pfingsten und nicht der Mensch. Je nach Bibelübersetzung kommt das ein bisschen besser rüber. Es waren nicht die Menschen, die irgendwie versuchten, Gott zu instrumentalisieren oder zu beeindrucken, oder für ihre Zwecke zu nutzen. Gott bestimmte den Zeitpunkt, um sich den Nationen zu offenbaren, um die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus mit seinem Geist zu erfüllen, ihnen nahe zu kommen. An Pfingsten stand Gott im Zentrum, in Babel stellte sich der Mensch selber ins Zentrum. Der Titel dieser Predigt ist ja schon ein bisschen provokativ, Heilige Gemeinschaft. Ich habe diese Woche wieder Zeitung gelesen, wie ich es immer wieder mal tue. Und da habe ich so von Missbrauchsfällen in Kirchen gelesen, die wieder aufgedeckt wurden. Was da Menschen angetan ist, das ist ja wirklich, also für mich das absolute Paradebeispiel für unheilig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Berichte lest. Mich macht das fertig. Und dann kommt nicht noch auf die Idee, diese heilige Gemeinschaft zu nennen, die Kirche, ich meine damit die Kirche mit dieser Gemeinschaft, soll heilig sein, das kann schon schockierend sein. Wie komme ich denn auf die unverschämte Idee, eine Gemeinschaft, in diesem Sinne die Kirche, heilig zu nennen? Das Wort heilig, das beschreibt die Sphäre des Göttlichen. Das ist nicht nur im Christentum so, das ist auch in anderen Religionen so. Gott ist heilig und alles, was ihm gehört, ist heilig. Personen, Gegenstände, Orte und so weiter und so weiter. Und die Jüngerinnen und Jünger, welche an Jesus glaubten und sich Gott hingaben, die werden an Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt und dadurch geheiligt. Paulus nennt Christen dann später, ihr könnt das an mehreren Einleitungen in der Bibel lesen, Heilige, weil Gott, der Heilige Geist, in ihnen lebt. Er schreibt das etwa den Korinthern, dass sie Heilige sind. Und wenn wir dann den Korintherbrief weiterlesen, dann merken wir, ah, das waren recht unheilige Menschen in ihrem Verhalten. Und trotzdem sind sie Heilige. Da wird klar, dieses Wort heilig beschreibt kein Verhalten, sondern einen Status. Heilig ist, was für Gott abgesondert oder herausgenommen ist, was ihm gehört. Gott schafft an Pfingsten eine Einheit aus Menschen mit dem Ziel, seine Werke zu verkünden, ihm selbst einen Namen zu machen. Die einen sehen darin den Gründungsmoment der Kirche. Und diese Einheit, die von ihm geschaffen ist, die ist heilig, eine heilige Gemeinschaft. Nicht, weil sie sich besonders heilig benimmt, sondern weil Gott sie gegründet hat, zu ihr steht, das immer tut und sie mit seinem Geist erfüllt. In diesem Sinne ist unsere Gemeinschaft hier, heute, heilig. Denn Gott steht zu ihr, Gott steht zu seiner Kirche und sie gehört ihm. Das ist nicht nur mit unserer Kirche so. Jetzt, wenn ihr hier ab und zu ein- und ausgeht, dann kennt ihr einander ein bisschen. Dann merkt ihr auch, obwohl wir uns als vielleicht heilige Gemeinschaft bezeichnen könnten, da gibt es ganz schön viele unheilige Momente. Ihr dürft auch mich als Beispiel nehmen. Als heilige Gemeinschaft, als Kirche, sind wir ständig unterwegs. Wir sind eine Gemeinschaft, die auf Einzelpersonen angewiesen ist. Und wir sind gemeinsam auf Gottes Gnade angewiesen. Wir wollen unseren Stolz und unseren Machthunger und unseren Egoismus immer mehr ablegen und dementsprechend denken und uns verhalten. Der Status heilig, der ist definitiv keine Ausrede dafür, dass wir uns jetzt leisten können und tun können, was wir gerade Lust haben. Das Zentrum und der Ursprung und das Ziel des Heiligen ist Gott. Und dies ist er, ist wohl der größte Unterschied zu dem, was in Babel geschah. Mich fasziniert es, wenn Menschen Gott begegnen, im Kleinen und im Großen. Wir haben das von dieser Gruppe Leben im Unsichtbaren gehört. Jede Begegnung, egal ob wir sie jetzt nun klein oder groß einstufen, die ist es würdig, dass wir sie weitererzählen, dass sie Raum bekommt, denn da ist Gott am Werk. Gott tut etwas. Wenn ich in mein Glaubensleben schaue, dann sehe ich ganz viele prägende Momente darin, dass ich diesem Gott begegnete. Und ermutigende Momente waren immer wieder, wenn mir Leute erzählten, wie sie Gott begegnet sind oder wie sie immer wieder neu Gott begegnen. Es lohnt sich also wirklich, sich mal zu überlegen und Zeit zu nehmen, hey, was sind meine prägenden Momente mit Gott? Wo fanden diese Begegnungen statt? Und daher fasziniert mich Pfingsten. Sie steht für mich symbolhaft dafür, dass Gott sich aufmachte zu den Menschen, ihnen Begegnungen ermöglicht, sie heiligt und ihnen nahe kommt. Gott begegnet an Pfingsten Menschen und erfüllt sie mit seinem Geist. Gott bestimmt den Zeitpunkt, und weil Gott diese Menschen und ihre Gemeinschaft erwählt hat, erhalten sie als Einzelpersonen und als Kollektiv den Status heilig. Und die Auswirkungen davon? Sie beginnen in unbekannten Sprachen zu sprechen und verkünden damit die Taten Gottes. Wie sie Jesus begegnet sind, wie Jesus für sie persönlich ist, seine großen Taten, wie er das Leben auf den Kopf stellte. Das geschieht, wenn nicht der Mensch, sondern Gott im Zentrum steht. Gott wird verherrlicht, Jesus wird bekannt gemacht. Eine heilige Gemeinschaft soll heil sein und Heil verkünden. Und daher ist sie konstant unterwegs, um selber heil zu werden. Und am Pfingsten traten die Menschen heraus und erreichten durch die unterschiedlichen Sprachen, durch die Vielfältigkeit, die sie hatten, mit ihrer Botschaft eine Menge, die sie als Einzelpersonen nie erreicht hätten. Sie erreichten sie mit dem Evangelium. Und Gott wirkte durch ihre Unterschiedlichkeit, was Einzelpersonen nicht erreicht hätten. Diese Unterschiedlichkeit ist es, die innerhalb der heiligen Gemeinschaft heilend wirkt. Diese Unterschiedlichkeit gebraucht Gott, um seine heilige Kirche immer mehr heil werden zu lassen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, im Kapitel 12, es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie. Er, der alles in allen wirkt, doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Reini wird das nächste Woche noch ein bisschen mehr ausführen. Alle brauchen einander. Alle bringen sich gegenseitig durch ihre Unterschiede näher zu Gott. In Babel stellte sich der Mensch ins Zentrum und wollte seinem Stolz, seinem Machthunger und seinem Egoismus ein Denkmal bauen. Und Babel wird so zum ewigen Zeichen für die Versuchung von uns Menschen, selbst Gott zu sein. Das Zeichen für die Versuchung von uns, dass wir nur an uns selbst denken. Und unter dieser Versuchung, glaube ich, leiden wir alle immer wieder ein bisschen. Mal mehr, mal weniger. Und wir müssen eigentlich ständig unterwegs sein von diesem Babel, von dieser Zikkurat hin zu Pfingsten, bei der alles ein bisschen Kopf stand. Wir müssen ständig unterwegs sein. An Pfingsten stand Gott im Zentrum und erfüllte die ganze Gemeinschaft mit seinem Geist. Er fiel wie Feuer in die Gemeinschaft hinein. Er füllte sie. Und was herauskam, war Segen für das Umfeld, war Segen für sie selber und für alle Menschen, die um sie herum waren. Es geschieht genau das Gegenteil von dem, was in Babel geschieht. In diese Gemeinschaft, in die Kirche, hat Gott unter anderem die Heilung für unsere größte Herausforderung hereingelegt. Für die größte Versuchung, die wir haben. Wir erkennen an Pfingsten und an den unterschiedlichen Gaben, die wir haben, die nicht immer ganz einfach sind, oder diese Unterschiedlichkeit ist nicht immer ganz einfach, dass Gott den Menschen etwas geschenkt hat. Dass Gott sich selber den Menschen geschenkt hat. Wenn ich mich selber in den Mittelpunkt stelle, dann brauche ich niemand anders. Ich werde unabhängig, ich mache mich selbst zu Gott. Und wenn Gott den Menschen die verschiedenen Gaben, die verschiedenen Dienste, die verschiedenen Wunderkräfte, von denen wir von Paulus gehört haben, gegeben hat, in die heilige Gemeinschaft hinein, die Gott durch seinen Geist erfüllt, dann können wir selber erkennen, dass wir nicht mehr Gott sein können. Wir können nicht mehr alles alleine tun. Die Vielfalt in der Kirche, die erinnert uns daran, dass wir unseren Stolz und unseren Machthunger, unseren Egoismus bei Gott ablegen müssen und dass wir diesen Schritt von Babel zu Pfingsten immer wieder neu machen können. Und die Kirche, die heilige Gemeinschaft, durch sie können wir frei davon werden, denn wir müssen nicht mehr alles sein. Raniero Cantalamessa, das ist ein Kapuzinermönch, der schreibt, es ist also nicht so, dass andere Menschen meine Hölle sind, weil es halt immer wieder schwierig ist mit anderen Menschen. In gewissem Sinne sind sie mein Paradies, weil sie mir erlauben, das zu sein, was ich allein nie sein könnte, ohne selbst Gott zu werden. Und so baut Gott mit uns ein Haus, seine heilige Kirche. Die einen sind vielleicht Maurer und legen Fundamente, die anderen sind Architektinnen und machen Pläne und treffen Abklärungen. Andere sind Zimmerleute und bauen so Holzfassaden. Alle haben ihre Fähigkeiten und Gaben von Gott erhalten. Und diese göttliche Vielfalt, die richtet uns auf Gott aus. Sie heiligt uns in dem und hilft uns, Gott im Zentrum anzuerkennen und heil zu werden. Wir werden nun eine Anbetungszeit wieder haben und nutzt diese Zeit. Wir haben den Gebetsdienst, ihr könnt zu Leuten gehen und mit euch beten lassen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nutzt diese Zeit, denn das ist eines der Kernsachen der Kirche. Ihr seid nicht alleine hier. Ihr seid nicht alleine hier und müsst alle eure Probleme alleine lösen. Besonders diese Knörze, die ihr vielleicht mit Gott habt, ihr müsst das nicht alleine lösen. Wir sind gemeinsam hier. Ich ermutige euch, dass ihr diesen Gebetsdienst nutzt, dass ihr einander ermutigt, Geschichten erzählt. Ihr dürft auch nach dem Gottesdienst Geschichten erzählen, wie ihr Gott erlebt. Und ich glaube, das bringt uns gemeinsam näher zu Gott. Das ist das, was heilend wirkt unter uns. Ihr dürft gerne noch sitzen bleiben oder mitsingen, aufstehen. Fühlt euch frei. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so eine Vielfalt geschenkt hast, dass du, obwohl es auch manchmal ein bisschen mühsam ist, aber ich danke dir, dass diese Vielfalt uns ausrichtet auf dich, dass sie uns befreit davor, alles selber tun zu müssen und in diesem Egoismus zu verfallen. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, dich entschieden hast, uns heilig zu machen, und wir möchten uns entscheiden dafür, immer mehr heil zu werden darin. Wir laden dich ein, dass du Verletzungen heilst, dass du unsere Herzen heilst, dass du uns ausrichtest auf dich. Ich bitte dich, dass du unsere Gemeinschaft nutzt dazu, dass du unsere Vielfalt nutzt, um dich anzubeten, um uns auszurichten auf dich und heil zu werden.